Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.
Herzlich willkommen zu Good Vibrations, ein Podcast darüber, wie dir das freundschaftliche Zusammenleben mit Hunden im Alltag gelingt. Vier Hundetrainerinnen tauschen sich aus über wichtige Themen im Leben mit Hunden und dabei eint sie eins, der Wunsch nach einem friedlichen, gewaltfreien Miteinander mit unseren Vierbeinern. Mein Name ist Bianca Piotrowski, ich bin die Produzentin dieses Podcasts und wir kennen uns vielleicht schon aus Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Heute beschäftigen sich Sabine, Ute, Eva und Nicole mit der Frage, wie man auf den Hund kommt, mit dem man zusammenlebt und was es dabei zu bedenken gibt. Nicole, legt los.
Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Wie komme ich auf den Hund? Ich hatte mir eigentlich zu dem Thema ganz andere Gedanken gemacht und wollte das eigentlich von einer ganz anderen Richtung beleuchten. Und dann habe ich mir aber gedacht, warum gibt es eigentlich überhaupt Probleme im Zusammenleben mit dem Hund? Und warum platzt eigentlich so oft diese romantische Vorstellung vom Zusammenleben mit Hunden? Und da habe ich mir mal so Gedanken gemacht, was so die wichtigsten Punkte sind. Und unter anderem ist es so, dass wir mal gucken, was sind denn überhaupt die Gründe, warum wir uns einen Hund anschaffen? Zweitens, wie kann ich denn überhaupt schauen, dass ich mir den passenden Hund auswähle? Das heißt also, dass eben auch die Vorstellungen von Hund und Mensch zusammenpassen. Drittens, welche persönlichen Voraussetzungen und Lebensumstände bringe ich denn mit für ein Leben mit Hund? Und auch, was ein ganz interessantes Thema ist, diese vorgefertigte Erwartungshaltung an einen Hund. Grundsätzlich ist es so, dass wenn ich mir einen Hund anschaffen will, dass es ganz wichtig ist, mich zu fragen, warum möchte ich eigentlich mit einem Hund zusammenleben? Beziehungsweise für die, die schon einen Hund haben, finde ich das ganz spannend, mal zu reflektieren, was war denn der Grund, warum ich mir einen Hund angeschafft habe und wie sieht es denn jetzt aus? Was mir auffällt, wenn ich im Training bin, und dann kommt ja meistens als erste Frage von mir, warum hast du dir einen Hund oder diesen Hund angeschafft? Die typischen Antworten sind, damit ich mehr rausgehe, damit ich nicht allein bin, damit ich einen Begleiter habe, damit die Kinder mit einem Hund aufwachsen, damit jemand aufs Grundstück aufpasst, weil ich schon immer einen Hund hatte. Und da hört man oft schon raus, dass es sehr viel darum geht, was der Mensch will. Ja, also es geht darum, was kann der Hund für mich tun? Was soll der Hund für mich tun? Ich habe das tatsächlich noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, naja, ich habe die Möglichkeiten so und so, die ich einem Hund bieten kann. Oder das und das würde einen Hund hier bei mir glücklich machen. Das wären die Möglichkeiten, die er hätte. Das finde ich schon ganz spannend, dass es da sehr viel eben über das Ego geht. Das heißt also, was soll der Hund für uns tun? Und weniger, was können wir im Endeffekt dem Hund anbieten? Weil wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, dass ja wir die Entscheider sind über dieses Hundeleben. Das heißt, wir sind mitbestimmt oder hauptbestimmt dafür, wie der Hund sein Leben empfindet. Ob er später mal sagt, jo, das war richtig toll, dieses Leben, das hat richtig Spaß gemacht, ich hatte eine tolle Familie, ich war richtig glücklich. Und ich glaube, dass wir uns oft diese Frage zu selten stellen. Und ich weiß jetzt nicht, von wem der Spruch ist, beziehungsweise weiß nicht, wo das jetzt entstanden ist, aber ich sage das relativ oft zu meinen Kunden, gestalte das Leben deines Hundes so, dass du jederzeit mit ihm tauschen würdest. Ich finde es sehr wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht, wie sehr man eigentlich Einfluss darauf hat, wie das Leben des Hundes aussieht. Der zweite Punkt ist, nach was für Kriterien wähle ich denn überhaupt einen Hund aus? Sage ich mal, die falsche Auswahl, also wenn ich mir dazu wenig Gedanken mache, führt relativ schnell dazu, dass es irgendwie im Zusammenleben mit meinem Hund nicht richtig passt und dass es Probleme gibt. Ein Punkt ist die Größe des Hundes. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, über welche körperlichen Voraussetzungen ich denn verfüge. da ich mir schon bewusst sein muss, dass es immer Situationen gibt, auch in den Lebensphasen des Hundes, wo ich der ganzen Sache auch körperlich gewachsen sein muss. Ich selbst habe festgestellt, dass gerade jetzt im Moment meine Shoshone mit ihren knapp 50 Kilo mich schon körperlich sehr, sehr fordert, wo ich mir mit Sicherheit in 10 Jahren, wenn ich dann noch ein bisschen älter bin, Gedanken mache, ob das so noch die passende Hundegröße für meine körperlichen Möglichkeiten ist. Man hat in vielen Situationen, wenn man dieses Gefühl hat, man schafft es körperlich nicht, logischerweise auch das Gefühl von einer gewissen Hilflosigkeit, was dazu führt, dass es einfach Probleme macht. Dann ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, welche grundsätzlichen rassetypischen Eigenschaften bringt denn der Hund mit sich? Passen die wirklich auch zu meinem Leben, zu meinen persönlichen Vorlieben und was ich so tue? Da ist zum Beispiel, also ich mache das jetzt sehr plakativ, wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der regelmäßig gerne lange Wanderungen macht, dann sind natürlich alle Hunde, die nicht wirklich sehr zum Laufen gemacht sind, für längere Strecken wahrscheinlich eher ungeeignet. Also ich mache gerne viele Wanderungen und schaffe mir dann einen Mops an. Diese Konstellation passt da nicht so wirklich. Dann müsste ich mir wieder Gedanken machen, wie ich die Dinge verändern kann, dass ich dem Hund zum Beispiel in irgendeiner anderen Form bei mir haben kann, beziehungsweise mitnehmen, aber mit Sicherheit nicht über Stunden mit einem Hund, der nicht gut atmen, nicht gut laufen kann, wirklich wandern gehe. Oder ich stelle mir vor, also man hört ja die verrücktesten Sachen, was Menschen sich so vorstellen. Die haben die Vorstellung, naja, ich möchte durch den Wald schlendern, ich möchte meinen Hund frei laufen lassen. Ja, was hast du dir denn gedacht für einen Hund? Ja, so ein Deutsch-Kurzhaar, der würde mir doch gut gefallen. Und da merkt man schon, dass man einfach da fehlt einfach ein bisschen der Hintergrund oder sich einfach die Gedanken zu machen, was passt wirklich dazu. Auch das Alter des Hundes finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Leider ist es so, dass viele Menschen nicht bedenken, dass einfach Hunde in verschiedenen Altersphasen unterschiedliches Energielevel haben. Das heißt, auch wieder so ein Beispiel tatsächlich passiert, ein Ehepaar, die sind schon um die 70, schaffen sich einen Border Collie-Welpen an. Das ist leider nicht lang gut gegangen. Der Welpe, der war nach ein paar Monaten im hintersten Eck des Gartens im Zwinger, weil die Menschen einfach mit dieser jugendlichen Energie definitiv überfordert waren. Das heißt also auch, dieses Energielevel von einem Hund muss auch in gewisser Form zu unserem Alter und zu unseren Lebensumständen passen. Deshalb selbst ich jetzt gemerkt, ich empfinde mich jetzt noch nicht als wirklich alt, aber wenn ein Hund einzieht, die noch sehr viel verrückte Dinge im Kopf haben, die noch eine sehr übermäßige Lebensenergie haben, dann ist es unter Umständen ab einem gewissen Alter so, dass das Energielevel nicht mehr so ganz zu unserem passt. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Noch dazu, weil wir ja alle Möglichkeiten haben. Also mittlerweile ist es so, ich weiß jetzt nicht, korrigiert mich, wenn es falsch ist, wir haben über 400 Hunderassen, permanent kommen irgendwelche Kreuzungen dazu. Das heißt also Auswahlmöglichkeiten ohne Ende. Man kriegt aus den unterschiedlichsten Quellen Hunde jeden Alters. Von daher denke ich, dass die Möglichkeit, sich wirklich einen passenden Hund auch zu suchen, durchaus gegeben ist. Worüber ich mir auch Gedanken mache, ist natürlich, woher stammt der Hund? Das heißt, welche Vorerfahrungen hat er eventuell? Habe ich auch schon erlebt, dass man eben selbst einen Welpen, den man aus sehr fraglichen Zuchtstätten sich holt, dass es eigentlich schon vorprogrammiert ist, dass der Entwicklungsstörungen hat, dass es dann am Anfang schon Probleme gibt, auf die ich mich natürlich dann einstellen muss oder eben im Endeffekt die Finger von lassen muss. Schon alleine da, bei solchen Punkten, scheitert oft dieses Projekt, ich hole mir einen Hund, ich möchte gern mit einem Hund zusammenleben, beziehungsweise muss ich auch selbst bereit sein, auch Dinge in meinem Leben zu verändern und mich auch an die Wünsche und Bedürfnisse von einem Hund wirklich anzupassen. Oft ist es so, dass wenn man den Leuten sagt, naja, Also wenn du jetzt das als dein Hobby hast, vielleicht wäre das ganz gut, jetzt das in der Zeit mal einzuschränken. Und dann ist es oft so, dass sie sagen, nein, das habe ich aber schon immer so gemacht und da muss sich jetzt der Hund anpassen. Das ist dann vielleicht doch nicht ganz so, weil wir uns auch Gedanken machen müssen, dass auch das neue Familienmitglied bestimmte Bedürfnisse, bestimmte Aufmerksamkeit braucht und wir eben nicht alles genauso laufen lassen können, wie es bisher war. Der dritte Punkt, über den ich mir Gedanken gemacht habe, ist, welche finanziellen, welche zeitlichen Möglichkeiten und auch welche räumlichen Möglichkeiten habe ich eigentlich, was ich dem Hund anbieten kann. Ich glaube, das kommt auch oftmals zu kurz, weil wenn ich schon zum Zeitpunkt ohne Hund schon ein sehr ausgefülltes Leben habe und schon sehr eingespannt bin in 24 Stunden des Tages, wo hat der Hund da zeitlich noch Platz? Und ich glaube, man darf das nicht so unterschätzen, wie viel Zeitaufwand das Leben mit Hund bedeutet. Viele machen das natürlich super gern, also die genießen dieses Zusammenleben mit Hund, aber viele Menschen sagen, ja, passt schon irgendwo rein, ne? Die halbe Stunde irgendwie ums Haus gehen, die habe ich dann irgendwie noch. Und dann geht das dann halt nicht wirklich zusammen. Und auch bei den finanziellen Möglichkeiten sollte man sich durchaus ein bisschen Gedanken machen. Es macht schon alleine einen Unterschied, ob ich einen kleinen Hund habe, ob ich einen großen Hund habe. Da habe ich natürlich schon einen Unterschied in welche Futtermengen brauche ich im Endeffekt. Es macht einen Unterschied bei den Tierarztkosten. Eine Behandlung von einem kleinen Hund ist meistens etwas günstiger als die von einem großen Hund. Auch die Arbeitssituation, also wenn ich dann so dran denke an irgendwelche Annoncen, wo Hunde abzugeben sind, dann heißt es dann, ja, meine Arbeitsstelle hat sich verändert, meine Arbeitszeiten haben sich verändert, jetzt muss der Hund weg. Und das ist immer so eine Sache, also ich meine, ich kenne doch meinen Job vorher. Ich weiß doch, was ich für einen Beruf habe und welche Möglichkeiten es dort gibt. Und da muss ich eben auch schauen, wie ich das Ganze dann auch an das Leben mit Hund anpassen kann. Und auch zum Thema Wohnsituation. Es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Aber ich muss mir einfach Gedanken machen, dass es sehr viel aufwendiger ist. Also es wäre für mich der Gedanke persönlicher Aufwand, wenn ich in einer Wohnung wohne, wo ich, um mit dem Hund rauszugehen, erstmal 3 Stockwerke runter muss und nicht, wenn der Hund Durchfall hat, einfach die Tür aufmachen kann, um den in den Garten zu lassen, dann muss ich mir so ein bisschen Gedanken machen, ob das wirklich ja so zusammenpasst. Ne? Und ich weiß zum Beispiel von einer Freundin von mir, die hat mit ihren Hunden in einer Wohnung gelebt und ist dann nach ein paar Jahren umgezogen in ein Haus mit Garten. Sie sagt, du glaubst gar nicht, was das für eine Erleichterung für mich war und für eine Freiheit für mich war, einfach wirklich die Tür schnell aufzumachen, wenn die raus müssen. Das macht schon einen Riesenunterschied. Und zum vierten Punkt, den finde ich persönlich ganz spannend, weil ich da die letzten Jahre sehr viel Erfahrung gemacht habe. Das sind diese vorgefertigten Erwartungen an einen Hund, wo die Menschen quasi schon, bevor der Welpe eingezogen ist, genau wissen, das und das soll der Hund später tun, das soll sein Job werden, das soll er leisten können. Und ganz interessant, dass genau dann, wenn das alles schon vorgefertigt war, es definitiv in die Hose gegangen ist. Also als Beispiel hatte Leute, die haben sich, ich glaube, es war ein Labrador-Mischling angeschafft, der sollte Reitbegleithund werden. Der hat mit 8 Monaten die Diagnose eines schweren Hüftschadens gekriegt. Also Reitbegleithund gestrichen. Dann gibt es viele Menschen, die wählen sich eine Rasse aus, die sie mal irgendwo gesehen haben. Und der hat so schön mit im Biergarten gelegen. Und ich möchte auch so einen Hund. Und der soll mich dann überall hin begleiten. Und genau diese Leute kriegen einen Hund, mit dem das eben nicht so einfach ist. Der eben zum Beispiel Probleme mit Fremden hat. Oder der eben nicht so einfach mit allen Reizen in der Öffentlichkeit klarkommt. Oder was auch schon sehr häufig war, dass sich Menschen einen Welpen angeschafft haben, schon mit dieser Erwartungshaltung, der wird in meiner Praxis mit eingesetzt, der soll mal mit Kindern arbeiten und mit Kindern nett sein und garantiert hat genau dieser Hund ein Problem mit Kindern. Das ist so ein bisschen auch wie bei uns Menschen, also wenn wir uns schon Gedanken machen über das Leben von unseren Kindern, ne? Also meine Tochter, mein Sohn, der wird mal Rechtsanwalt und meine Tochter wird eine ganz tolle Ärztin. Genau wenn man so rangeht, wird es meistens nichts. Wir können nicht schon im Vornherein über das Leben dieses Individuums entscheiden. Und ich glaube, es ist meine persönliche Meinung und Einstellung, ich glaube, die Hunde kommen zu uns, um uns etwas beizubringen. Ich glaube nicht, dass sie dazu da sind, um uns einfach zu dienen und unser Ego zu befriedigen, sondern ich glaube, die Hunde kommen zu uns, um uns Erfahrungen zu verschaffen und um uns persönlich weiterzuentwickeln. Ich glaube, dass wir ganz, ganz viel mit Hunden und von Hunden lernen können, aber wir müssen uns halt auch auf sie einlassen und dürfen sie halt nicht einfach benutzen, als wenn sie einfach ein Werkzeug wären, um uns zu dienen, um uns zu gefallen. Ich glaube, das ist ein großes, breites Themengebiet und ich glaube, die anderen haben mit Sicherheit da ganz viel zu berichten. Die Eva meldet sich schon. Was sagst du dazu?
Schön, Nicole. Ich finde es ganz toll, was du gesagt hast und du hast mit allem absolut recht. Und gerade, was du eingangs sagtest, was ist denn eigentlich das Anliegen? Warum will ich einen Hund? Und ich finde, das Hauptanliegen soll einfach sein, so war es zumindest für mich, ich will was haben, das ich verhätscheln kann, dem ich das schönste Leben auf Erden bereiten kann, das sich gefeiert und gehypt fühlen soll 24/7. Das war für alle meine Tiere immer mein Anliegen. Und mich würde so interessieren, wie das mit diesen klassischen Hundehaltern ist, die sehr viel Wert auf Grundgehorsam legen. Was ist denn Ihr Anliegen? Sagen Sie, ich will einen gehorsamen Hund an meiner Seite haben und dann wäre für mich die Frage, warum? Warum muss der gehorsam sein? Warum muss der funktionieren? Warum überhaupt ein Hund? Was gefällt mir denn eigentlich an dem Hund, wenn er doch nur funktionieren muss von früh bis spät? Es gibt so viele schöne Geräte, die man im Haus haben kann, die super funktionieren und das ist doch auch was Feines. Und das Bizarre ist aber dann, dass die aber auch davon ausgehen, dass ihr Hund ein wunderschönes Leben hat, weil sie doch im Hinterkopf dann immer haben, ja, Hunde brauchen das, die leben ja so im Rudel und da sind Hierarchien und so weiter, haben wir ja schon tausendmal besprochen, dass das natürlich ein Quatsch ist und schon längst überholt. Und deswegen ist auch dieses Anliegen, streng zum eigenen Hund die ganze Zeit zu sein und barsch mit ihm zu reden, dass die Leute wirklich glauben, dass man nur dann eine schöne Beziehung aufbauen kann, weil die Hunde in den ihren Augen scheinbar Masochisten sind. Also so kommt es für mich irgendwie rüber, wie wenn die Hunde das so brauchen, angeschrien zu werden und rumkommandiert zu werden. Und das ist das, was mich auch sehr befremdet. Ist es dann wirklich diese abgöttische Liebe zu dieser Spezies Hund? Oder ist es wirklich nur dieser Drang, sich über etwas zu erheben und sich selber damit gut zu fühlen? Und den Eindruck habe ich eigentlich die letzten 2, 3 Jahrzehnte immer mehr gewonnen, dass dieses Bedürfnis, das ja Kinder haben, wenn sie ein Tier wollen, der ihr Bedürfnis ist Verhätscheln. Das wird ja aberzogen, dieses Verhätscheln. Diese Strenge muss ja auch Kindern erst anerzogen werden, weil sie die ja in der Regel Tieren gegenüber nicht haben, die fast alle Kinder lieben. Die Anliegen ist ja nicht, über die zu herrschen, sondern sie zu beschützen, zu behüten, für sie da zu sein. Und das ist so das Bizarre an der Sache. Aber ich glaube, Sabine, du wolltest auch was dazu sagen.
Also um die Nicole nochmal aufzugreifen. Also das mit der Motivation, warum ich einen Hund will, es ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ich bin ja erst mal grundsätzlich der Meinung, dass auch wir als Menschen Wünsche haben dürfen. Und selbstverständlich darf ich auch Vorstellungen haben, wenn ich mir einen Hund hole, warum ich mir den hole. Und das ist ja oft mal am Anfang überhaupt nicht der Wunsch, das Tier lieb zu haben und zu verhätscheln erstmal, sondern vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja manchmal so, keine Ahnung, die Kinder sind aus dem Haus, die brauchen einen nicht mehr, die Frau hat plötzlich Zeit, hat jahrzehntelang ihre Hobbys und ihre Interessen vernachlässigt und dann kommt plötzlich, denke ich, Mensch, ein Hund wäre schön, ich bin eh viel am Spazieren draußen, bin eh unterwegs und mit so einem Hündle, dann kann doch der mich begleiten, dann bin ich nicht allein und vielleicht schließe ich ja Bekanntschaften dadurch. Ich finde sowas zum Beispiel, solche Gedanken überhaupt gar nicht verwerflich und überhaupt gar nicht schlimm, weil das darf ja auch sein oder keine Ahnung, der Mann, der sagt, Mensch, ich bin sportlich und ich brauche einen Hund, der zum Joggen mitgeht, abgesehen davon, was ich von Joggen mit Hund halte, ist ja vollkommen egal. Es geht erstmal um die Motivation dahinter. Oder eben, wenn, wie die Nicole erzählt hat, Mensch, es wäre schön, wenn die Kinder mit dem Hund aufwachsen. Das sind alles so legitime Wünsche und Vorstellungen, die man haben kann. Problematisch wird es halt wirklich erst immer in dem Fall, wenn das halt nicht so funktioniert. Und ich sage immer zu meinen Leuten, weil die kommen ja auch oft her und sagen, Mensch, eigentlich hätte ich gewollt, eigentlich hätte ich meinen Hund, ich bin so viel unterwegs, eigentlich hätte ich meinen Hund immer mitnehmen wollen, jetzt hat er so viel Stress, das kann ich nicht, eigentlich. Und dann frage ich immer, naja, eigentlich ist es ein Geschenk, wenn man einen Hund hat, der einen an Grenzen bringt. Und es liegt ja an mir, ob ich dieses Geschenk annehme oder ob ich es ablehne. Weil wenn ich das Geschenk annehme und anfange, mich auf meinen Hund einzulassen, dann eröffnet sich mir eine ganz neue Welt. Dann eröffnet sich eine ganz neue Sichtweise auf den Hund. Ein Lebewesen, das macht sich ja erst dann nackig, wenn es seine Probleme offenbart. Ne? Da kann man viel lernen, da kann man viel tun. Oder ich lehne das Geschenk ab und dann bin ich auf dem Ego-Trip und dann wird es halt ungut für alle Beteiligten, weil dann bleiben mehrere bedrückte Lebewesen zurück. Dessen muss man sich halt tatsächlich bewusst sein. Was dann oft mal folgt, ist, dass der Hund mit aller Gewalt in das Leben des Menschen hinein assimiliert werden soll und dann wird es halt ungut. Und dann häufen sich die Probleme. Und unser Eins verkauft eine Zehnerkarte nach der anderen, wenn es sein muss. Das wird halt dann schwierig. Was ich oft mal sehe, Menschen lassen sich auf einen Hund ein, der eigentlich gar nicht passt. Also auf einen Jagdhund, wenn ich eigentlich mit meinem Hund freilaufend durch den Wald gehen möchte. Auf einen Hund mit Aggressionspotenzial, wenn ich eigentlich ihn als Schulbegleithund dabei haben möchte. Die Menschen lassen sich da mit Absicht irgendwie drauf ein. Ich bin kein Psychologe, ich möchte Hintergründe nicht eruieren, aber oftmals haben Menschen auch so im Kopf, wie bei manchem Partner, ach, das kriege ich schon hin, das mache ich mir schon passend, das wird schon. Ja. Und dann sind sie mit diesem, nee, leider scheiße, oh nein, das wurde ja doch nicht, das wird doch nicht konfrontiert. Also ich glaube, das spielt auch oft eine Rolle, dass man so an die Wand kachelt bei der Wahl, weil man einfach denkt, ja, ich bin mir dessen schon bewusst, aber das wird schon, das kriege ich schon hin. Und das macht das Ganze halt einfach so schwierig, Eva. Kennst du das auch?
Natürlich. Und deswegen finde ich auch noch so wichtig, was Nicole sagte und du auch, Sabine, dieses an dieser Situation wachsen, sie anzunehmen. Also Beispiel, wir haben unsere Hunde rein nach Optik ausgesucht. Also ich habe nur Tierschutzhunde, nur Secondhand-Hunde. Wir haben die alle nur aufgrund eines einzigen Fotos genommen und uns war es völlig egal, wie diese Hunde waren. Wir haben gesagt, die gefallen uns, die nehmen wir. Und natürlich gab es dann böse Überraschungen, wie meine frühere Schäferhündin, die so hübsch auf den Fotos waren, vom griechischen Tierschutz war sie, die sich dann nach 2 Wochen unterm Tisch verkriechen, rausgestellt hat als extrem bissige und gefährliche Hündin. Die hat mein Mann gepackt, sobald er sich im Haus bewegt hat. Die hat alle unsere Freunde, habe ich schon erzählt, gebissen. Wir konnten wirklich ein halbes Jahr keine Freunde empfangen. Es war zu gefährlich und unsere Freunde hatten auch wirklich Angst vor ihr. Und mein Mann und ich haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, tja, jetzt haben wir einen bissigen Hund. Aber wir haben beide gesagt, aber sie ist so schön. Und das hat uns gereicht. Und dann haben wir eigentlich nicht gesagt, wie kriegen wir das jetzt in den Griff, sondern es hat sich ganz organisch entwickelt. Wir wollten nichts. Wir wollten nur, dass sie keine Angst hat vor uns. Und ich habe es auch schon mal erzählt, es wurde der wunderbarste Hund auf diesem Planeten. Also sie ist jetzt tot, aber dieser Hund war wirklich ein Engel. Und für mich, die hat mir meinen Meisterbrief damals ausgestellt. Wirklich, weil ich wirklich
wusste, in puncto Erwartungshaltung, ja.
Ja, wenn ich mit diesem Hund zurechtkomme, dann kann ich mit allen. Und es war wirklich so. Ute, was wolltest du dazu sagen?
Du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, Eva. Du wolltest nichts. Du hast gesagt, wir wollten nichts. Und das ist, finde ich, so einen ganz wichtigen Punkt. Ich habe Indianer gekriegt, also ich habe konferiert mit dem Tierheim Mittwochvormittag. Dann hieß es, die Tierheimleiterin bringt mir den Hund, darf dafür ein paar Tage Urlaub machen bei mir. Und Samstag früh war sie da. Samstag früh um 7:15 ist dieser Hund aus dem Auto rausgefallen und war da. Am Sonntag, also 24 Stunden später, hatte ich eine Mantrailer-Gruppe bei mir. Und es war so üblich, es war im Januar, es war also kalt, dass die dann hinterher bei uns in der Küche Kaffee getrunken haben. Und Indiana lag ganz friedlich und nett und klein und niedlich bei uns. Und dann fragt mich eine, was machst du mal mit der? Und ich gucke die an wie ein Auto und sage, wie, was mache ich mit der? Naja, du musst die doch, was machst du mit der? Willst du mit der auch mal trailen? Sag ich, ja, was soll denn ich wissen? Ich habe diesen Hund doch erst gute 24 Stunden. Woher soll ich denn wissen, ob die das überhaupt will? So, jetzt kommt dazu, na, wer hat das jetzt vorhin gesagt? Nicole, ja, nicht genau. Jetzt kommt dazu, sie hat schwere HD. Also das, selbst wenn sie das gewollt hätte, sie hätte es ja körperlich gar nicht durchstehen können. Und dann wäre ich da gestanden mit meiner tollen Erwartungshaltung. Aber Indianer ist ja ein Herdenschutzhund oder nix, wissen wir ja nicht so genau, ne? So, und die bewacht uns von sich aus, findet die großartig. Und damit sind beide Seiten natürlich sehr zufrieden. Bis auf die Gästehunde, die sie nicht leiden kann, die sie am Zaun dann immer anpöbelt. Aber die passt unglaublich gut auf, hat einen ausfüllenden Job. Und wir wissen, die meldet uns alles, die sagt uns alles. Also eine absolute Win-Win-Situation für beide Seiten. Und da, finde ich, ist ein ganz entscheidender Punkt, dass man sich wirklich mit rassetypischen Eigenschaften beschäftigt. Also wenn du einen Pudel hast, solltest du dich nicht wundern, dass der gerne im Wasser ist. Das sind halt nun mal Wasserhunde. Oder kennt ihr wahrscheinlich auch alle Golden Retriever-Besitzer, die dann mit ihrem lebenden Flocati irgendwann mal in die Stunde kommen und sagen, der ist immer im Dreck, es ist furchtbar, ich muss den dauernd baden, ist das normal? Dann sage ich, ja, ja. Goldies fühlen sich vor allen Dingen wohl, wenn sie von Kopf bis Fuß voller Schlamm sind. Und damit sowas muss ich mich halt auseinandersetzen. Und wenn ich das halt nicht tue, dann kann ich der netteste Mensch der Welt sein. Dann habe ich halt auch da falsche Erwartungen in meinen Hund. Und dann werden wir nicht glücklich werden. Weil wenn ich lauter weiße Designermöbel habe und wertvolle Berberteppiche und was weiß ich, weil es halt für ein Schnullikram. Und ich habe einen Golden Retriever, der sich dann nach dem Spaziergang durch die alle Schlammpfützen, die in 10 Kilometer Umkreis, auf meinen Berber draufstürzt. Ja, weiß ich nicht, ob das so passt. Sowas finde ich halt enorm wichtig, weil halt viel zu oft die Leute überrascht sind von dem, was ihre Hunde dann tatsächlich zeigen. Oder Sabine, solche Sachen kennst du auch, ne?
Zur Genüge. Ha, Anruf, mein Hund jagt. Ja, was ist es denn? Ja, ein Deutschstrater. Ach so. Ist jetzt ganz ungewöhnlich. Nee, tatsächlich ist es wirklich so. Worauf ich nochmal eingehen wollte, weil, wie gesagt, das Thema heißt ja auf den Hund gekommen. Was mich immer so verrückt macht, ist, wenn dann schon in der Rassebeschreibung steht, kein Anfängerhund. Oder wenn die Leute so gelabelt sind, du bist ein Anfänger, du kriegst den und den Hund nicht, du kriegst keinen Aussie oder du kriegst keinen Border, weil du da und da keine Erfahrung hast. Ich bin der Überzeugung, wenn man als Neuhundehalter sich dessen gewahr ist, dass man sich jetzt auf ein ganz neues Abenteuer einlässt in seinem Leben und dass man bereit ist, dieses Abenteuer anzunehmen mit all seinen Facetten, dass es dann vollkommen egal ist, ob ich Hundeerfahrung habe oder Rasseerfahrungen habe oder was auch immer. Also ich für mich habe wirklich ganz oft die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass ich mit aufgeschlossenen Neuhundehaltern, dass die das oft mal besser erfassen konnten und besser erfüllen konnten, wie jemand, der 30 Jahre lang Leonberger hat und plötzlich einen Border Collie kriegt. Beispielsweise, ne, das muss ja nicht sein. Ich meine, wenn ich nur Trecker fahren kann und dann in Ferrari steige, dann fahre ich mit dem gegen die Wand. Zehnten Auges. Fange ich gleich mit dem Ferrari an, dann weiß ich, dass ich mit dem Gaspedal vorsichtig sein muss. Das ist mir noch so wichtiger Punkt, weil es sind viele Leute da draußen, die denken dann oft, ja, vielleicht war die Rasse doch nicht richtig für mich, vielleicht war der Hund nicht richtig für mich. Einfach einen riesengroßen Haken dran machen und ganz wichtig, Frieden mit sich selber schließen und mit den in Anführungsstrichen Problemen seines Hundes machen, weil womöglich hat es alles einen Grund. Und wenn ich hergehe und mich in Ruhe darauf einlassen kann und die Chancen annehme, die sich mir bieten und versuche herauszufinden, was dem Hund Spaß macht, für was sich der Hund interessiert, wie ich es dem Hund gut machen kann, dann erledigen sich viele Probleme oft mal wie durch Zauberhand ganz selber. Jetzt ähnlich wie bei dir, Eva, mit deiner Hündin. Du hättest jetzt an der wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Antidominanzprogramm durchziehen können oder Hausregeln einführen können oder was der Herrgott was, und dann wärst du wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Du hast es für dich angenommen, hast deinen Frieden mitgeschlossen und dieser Hund hat irgendwann einmal gelernt, ey, ich bin genauso richtig, wie ich richtig bin. Und ich muss mich nicht mehr verteidigen, weil die passen ja offensichtlich auf mich auf. Und das finde ich so einen wichtigen Punkt, gerade bei Neuhundehaltern. Ich hoffe ja doch, dass einige Neuhundehalter oder Hundeanfänger auch unseren Blog hören, weil sie den spannend finden. Und das ist jetzt so ein Mutmachtext an diejenigen, die manchmal verzweifeln an ihrem Hund. Nehmt ihn einfach so, wie er ist. Und dann wird es schon, gell, Eva?
Ja, und es ist vor allem so gerade so unfassbar spannend. Also ich stelle meinen Neukunden immer drei Fragen. Also die sagen, ich will mir einen Hund anschaffen. Für mich ist immer ganz wichtig, stell dir drei Fragen. Habe ich genug Zeit? Also auch wenn ich einen 8-Stunden-Job habe, lebe ich in einer Familie, wo wir uns abwechseln können? Ist immer jemand da, der sich um den Hund kümmern kann? B, habe ich genug Geld? Die Tierarztpreise sind rasant in die Höhe geschossen. Ich weiß nicht, Sabine, hast du es gesagt? Wegen der Größe des Hundes und den verbundenen Kosten. Eine meiner Chihuahuas hatte jetzt gerade vor 2 Wochen eine Zahnsanierung. 3.000 Euro. 3.000 Euro.
Alter Falter.
Ich dachte, ich falle in Ohnmacht. Ich weiß mittlerweile, dass bei einem guten Hundezahnarzt mit digitalem Röntgengerät eine klassische Zahnsanierung 1.000 Euro kostet und das Standard ist. Aber 3.000 Euro. Ich habe gedacht, mich trifft der Schlag. Große Überraschung, am nächsten Tag hat mein Husky eine Nikotinvergiftung, 2.000 Euro. Die hat einen Mülleimer geleert, nicht unseren, wir rauchen nicht. Aber es sind wirklich solche Faktoren. Also habe ich genug Zeit, habe ich genug Geld und C, bin ich bereit, im Notfall mein komplettes Leben umzustellen? Und das finde ich so wichtig, weil wenn ich sage, Hobbys, ich will Fernreisen machen, dann muss der Hund in die Pension und dann ist mir egal, ich will nach China, Japan, ich will die Welt kennenlernen, dann geht das nicht. Und auch wir, also ich habe mich nie für Reisen interessiert, aber für mich war klar, mich hat Reisen nie interessiert, ferne Länder waren nie mein Interesse. Dann dachte ich, ja, also besser geht's nicht, ich habe genug Zeit, wir leiden nicht gerade an Geldmangel. Und dann haben wir gesagt, dann häufen wir uns zu unseren vielen Pferden das Haus noch bis oben hin voll mit Tieren, voll mit Hunden und Katzen. Und dann ging das aber auch. Aber das war eine wichtige Überlegung. Eben, und wie gesagt, das wird alles gerade. Und so viele Leute verarmen komplett, weil sie nicht mal mehr die Tierarztrechnungen zahlen können. Deswegen finde ich das zu denken und nochmal auch wegen dem Leben umstellen. Ich habe mir auch immer gewünscht, also abgesehen von der Schäferhündin, die ja dann wunderbar wurde, und ich ja dann auch meinen Husky aufgrund eines Fotos genommen habe, ich habe nie für meine Hunde eine Leine gebraucht, nie, egal wo, auch in Fußgängerzonen. Wir gingen wirklich ohne Leine überall, wirklich überall. Und so dachte ich, dann wird es bei all meinen Hunden so sein. Pustekuchen, der Husky kann nicht ohne Leine gehen. Plötzlich musste ich mich daran gewöhnen, dass ich dauernd Leinen und Schleppleinen und Zeug in der Hand halte. Und ich dachte, Scheiße, Mist, weg, jetzt ist die Freiheit vorbei. Jetzt kannst du nicht mehr einfach aus dem Auto raus und irgendwo bei irgendeinem Parkplatz einfach losmarschieren. Aber es geht. Es geht. Dann hat man halt die Hände voller Leinen. Aber es geht und es bereichert so wahnsinnig zu merken. Es war ist auch kein Problem. Ich dachte, es sei ein Problem. Aber es ist keins. Was meinst du denn zu, Ute?
Kann ich eventuell mein Leben umstellen? Also kann ich meine Erwartungen runterschrauben? Kann ich einfach drüber nachdenken, überlegen und was verändern, was dann dem Hund und mir gut tut? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also vor der Maxl und Indianer zu uns kamen, wir hatten ja 2 Krummverländer. Und Krummverländer sind ja relativ unkomplizierte Hunde. Also die sind so ein bisschen die Schäferhunde unter den kleinen Begleithunden, die rennen den ganzen Tag neben dir her und fragen dich, ob sie was für dich tun sollen. Und wenn du sagst, du gehst jetzt nicht allein ohne mich in den Wald, dann sagt der Hund, ja schade, aber dann mache ich es halt so. Ne? Also das ist ja sehr schön, das ist ja sehr bequem, das ist ja auch ein Grund, warum die so beliebt sind. So, dann kam der Maxl, der also immer schöne Spiele gemacht hat. Ihr kennt ja diese Schleuderbälle mit diesem komischen Plastikarm da, wo man lauter so Zeug hat und Frisbee, lauter so Mistzeug habe ich mitgekriegt. Naja, und mein Mann hat gesagt, auf gar keinen Fall ein Hund, der jagt. Mhm, genau. Und ich habe gesagt, wir wissen, Hund ist Hund und Hunde jagen halt nun mal. Und dann kam also, wie gesagt, der kleine Maxl und ich habe nach ein paar Tagen mit ihm einen Spaziergang über die Wiesen gemacht, wohlweislich an der 20-Meter-Leine. Und unten am Bruch lagerten die Wildgänse und haben gewartet, dass in Schweden der Schnee weggeht, dass sie weiterziehen können. Und ihr wisst ja, wenn eine auffliegt, fliegen alle auf. Ja, und wenn ich den Maximilian nicht an der Leine gehabt hätte, wäre er mitgeflogen. Ne? Also es war eine ganz klare Geschichte. 4 Wochen später, mein Mann ließ ihn im Wald frei laufen, 10 Rothirsche über den Weg. Ich meine, Maxl, 14 Kilo, 10 Rothirsche. Der Maxl hat gesagt, gib ihm und weg war er. So, wir mussten alles umstellen. Wir mussten unser Leben komplett umstellen mit den Hunden. Wir konnten einfach nicht mehr ihn so unbedarft im Wald freilaufen lassen. Jetzt geht es auch wieder nicht mehr, weil er jetzt taub ist und blind. Er ist ja jetzt mittlerweile 14. Also er hört schon noch, aber sieht aber halt nicht gut. Aber wenn wir ihn so unbedarft hätten laufen lassen damals können, wie wir den Fritzi zum Beispiel haben laufen lassen können, dann wäre das eine echte Umstellung geworden, der zwar alt ist. Der Fritzi, der hat wieder alt geworden, ist auch, hat auch schlecht gehört gesehen. Auf einmal brauchte ich eine Schleppleine, weil der Hund, wenn wir bei uns hinten hinterm Haus über die Wiesen gelaufen sind, hat eine tolle Spur von irgendeinem schicken Mädel gefunden und war hinterher. Und ihr wisst, wie schnell alte Hunde sind, wenn die zielstrebig auf irgendeiner Fährte, vor allen Dingen von der läufigen Hündin sind. Ich kam dann mit Mühe und Not schnaufend hinterher und er stand dann irgendwo so nach dem Motto, ja, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Wo ist sie denn? Wo bleibt sie denn? Ja, also habe ich mir für diesen 13 Jahre alten Hund, für den ich eigentlich auch nie eine Leine gebraucht habe, eine Schleppleine besorgen müssen. Und wie du gesagt hast, das ist eine Bereicherung, weil jetzt entweder der Hund läuft frei oder er läuft an der Leine, wie es halt gerade sinnvoll ist. Aber dazu muss ich bereit sein, mich umzustellen. Und jedes Mal lerne ich was. Jedes Mal kommt was Neues dazu. Also das ist ein enorm wichtiger Punkt. Ja. Sabine?
Ich habe jetzt mir so gedacht, jetzt ist mal Zeit für ein Fun Fact. Also die Sendung heißt ja heute Auf den Hund gekommen. Habt ihr eine Vorstellung, woher das kommt, woher dieser Ausdruck kommt, der ist auf den Hund gekommen?
Nee.
Nee. So, ich weiß es. Wir haben bei uns, na, tatsächlich, wir haben bei uns im oberen Landkreis, also mich interessieren ja solche Sachen, mich interessieren ja immer die Sprichwörter und die Bedeutungen, wo die Wörter so herkommen. Und wir haben bei uns eine Burg, die Burg Lauenstein. Und wenn man da hochgeht, da gibt es tatsächlich Sprichwortführungen. Also da gehst du hoch und es wird anhand dieser alten Geschichten und dieser alten Utensilien, die es damals gab, werden so Redewendungen und Sprichwörter erklärt. Und der Hund, also auf den Hund kommen, das heißt eigentlich, ja, ich verliere alles, was ich habe. Wenn ich alles verloren habe, was ich hatte, dann bin ich auf den Hund gekommen. Früher hatten die Leute Truhen, also in ihren Truhen haben sie ja ihre ganzen Habseligkeiten verstaut. Also es gab da eine Truhe für Nahrungsmittel, eine Truhe für Kleidung, wie halt auch immer. Und unten auf diesen Truhen war meistens ein Hund gemalt. Und wenn man auf den Hund gekommen war, das heißt, die Truhe war leer, hatte man nichts mehr. Und ich finde ja persönlich, dass dieses Sprichwort auf den Hund gekommen unseren Hunden ja total überhaupt gar nicht gerecht wird. Weil im Gegensatz dazu, dass wenn wir auf den Hund kommen, dann sind wir umgekehrterweise sehr viel bereichert und haben sehr viel mehr als vorher. Das mal so als kleiner Einschub. Vielleicht vor Nicoles Schlusswort als kleiner Fun-Fact zur Bezeichnung auf den Hund gekommen.
Super, das ist eine schöne Erklärung. War ganz toll, dass du das mal recherchiert hast, wo eigentlich dieses Sprichwort herkommt. Aber was mir noch einfällt, was ich nicht vergessen möchte, weil das auch in letzter Zeit immer häufiger gekommen ist, wenn Menschen oder wenn ich mir Gedanken mache, mir einen Hund anzuschaffen und mich stören grundsätzlich ganz normale Eigenschaften, die ein Hund hat, zum Beispiel, dass ein Hund halt bellt oder dass ein Hund auch mal Zecken hat oder dass ein Hund Fell verliert, auch dann macht euch Gedanken darüber, ob es so sinnvoll ist. Ja, also immer drüber nachdenken, ihr habt das so schön gesagt, dass ein Hund natürlich bedeutet, sich auf Veränderungen einzulassen. Aber wenn man eben grundsätzlich Dinge für sich ausschließt, wie zum Beispiel an meiner Couch kleben Hundehaare, dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen, ob vielleicht ein paar Fische im Aquarium besser sind als ein Hund. Okay, dann würde ich dann ganz kurz zusammenfassen, nachdem ihr das so schön gesagt habt, ein Satz dazu, wenn du nichts willst, bekommst du alles. Und das ist das
ist toll,
was die Hunde ausmacht.
Danke dir, Nicole. Den Kontakt zu uns und den einzelnen Trainerinnen findest du in den Shownotes dieses Podcasts. Und da gibt's auch den Link zum Opener-Song Jenny's Theme, made by audionetics.com bei Creative Commons Attribution License 3.0. In der kommenden Folge in 14 Tagen geht es um Pfui! Aus! Nein! Wie sinnvoll sind Abbruchsignale? Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann schenk uns gerne eine Bewertung oder einen Kommentar auf dem Portal, auf dem du uns hörst. Das hilft anderen, Good Vibrations zu finden. Zum Schluss geht unser Dank wie immer raus an die Stimme im Opener, meinen lieben Radiokollegen Jan Seifert. Bis zu einer neuen Runde Good Vibrations. Lass es Kekse regnen.
Good Vibrations. Entspannt leben mit Hunden.